Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LICARE-Podcast, dem Podcast zur Digitalisierung der juristischen Branche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom LICARE-Podcast. Heute mit als Gast dabei Kai Jakob, Partner bei KPMG Law und Dr. Bernhard Warte, Legal Ops, Legal Tech und NLP at BMW Group. Herzlich willkommen, ihr beide. Ihr seid heute aber in einer ganz anderen Funktion da, und zwar beide als Co-CEOs vom Liquid Legal Institute. Herzlich willkommen und mögt ihr euch einmal für unsere Zuhörer vorstellen und insbesondere auch, was sich hinter dem Liquid Legal Institute verbirgt.
Ja, liebe Zoe, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe mich sehr gefreut, da über so ein Thema, das mir wirklich sehr nah am Herzen liegt und das mir über die letzten Jahre wirklich nah ans Herz gewachsen ist, berichten zu dürfen, das Liquid Legal Institute. Wie du richtig gesagt hast, ich bin im Fulltime-Job bei der BMW Group, habe mich dort einige Jahre mit Emerging Technologies beschäftigt und bin dort eben seit knapp einem Jahr in der Rechtsabteilung, um eben das Thema Legal Technology, Legal Innovation an ganz konkreten Projekten weiterzutreiben. Aber heute berichte ich gerne mal ausführlicher mit meinem Kollegen Kai zum Thema Liquid Legal und auch über das Thema digitales Ökosystem Recht, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Weil ich glaube, was wir da vorbereitet haben, gemeinsam mit vielen anderen Partnern, mit einem größeren Ökosystem, ist wirklich spannend und sollte jeder Interessierte am Markt zumindest mal von gehört haben.
Ja, vielen Dank, das sehe ich auch so.
Genau. Soll ich einfach mal beginnen, um das Liquid Legal Institute vorzustellen? So für die, die es noch nie gehört haben.
Sehr gerne,
die,
ja.
Die hoffentlich in einer sehr kleinen Anzahl sind da draußen am Markt.
Kann eigentlich gar nicht sein.
Genau. Das Liquid Legal Institute ist rechtlich gesehen ein eigentragender Verein, ein e.V. Wir haben die Gespräche dazu vor etwas mehr als 4-5 Jahren begonnen. Ausgangspunkt dazu war ein Buch, das der Kai Jakob, Roger Strasshausen und der Dirk Schindler herausgegeben haben zum Thema Liquid Legal. In dem beschreiben sie, zumindest aus meiner Perspektive, gemeinsam mit vielen anderen Autoren, den Übergang von Recht, von Rechtsabteilungen hin zu etwas, was im Business nie als Störgefühl wahrgenommen wird, sondern wirklich etwas, was sich nahtlos auch als Teil der Wertschöpfungskette versteht. Und es hat eben ganz, ganz viele Facetten. Und beim Schreiben dieses Buchs wurde eben klar, auch durch die Impulse, die vielen Autoren gegeben haben, hey, eigentlich bräuchte man eine Plattform, man bräuchte eigentlich einen Bereich, man bräuchte eigentlich irgendetwas, wo sich genau solche Leute begegnen, in denen genau solche Projektideen entwickelt, weiterentwickelt und dann auch wirklich bis zur Umsetzung getragen werden. Und wir haben etwas mit uns gerungen, also es war ja nicht von Anfang an klar, was es wird, aber wir haben gesagt, lasst uns doch mal sozusagen die führenden Köpfe, die sich damals in den Gesprächen engagiert haben, zusammenbringen. Das waren 7 an der Zahl, wie es sich genau ausgeht, genau die Anzahl, die es braucht, um eben einen so einen Verein zu gründen. Und damals eben 2017, 18 hat es eben der Dirk Schindler, die Astrid Kohlmeier, eine führende Legal Design Thinkerin, die sich auch viel in dem Bereich beschäftigt, der Kai Jakob eben, mit dem ich ja hier bin in dem Podcast, der Thomas Wegerich, der Roger Strasshausen und Jens Wagner und dann eben meine Wenigkeit sozusagen. Wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, wir wollen den Verein gründen. Und dann ging's los. Und gegründet wurde der Verein mit einer gewissen Grundstruktur, die braucht man, die gibt uns ja auch Halt, die macht uns auch leistungsfähig, die hilft uns auch sozusagen zu definieren, wo wollen wir hin. Und es geht uns um, vereinfacht aufgesagt, um die Beförderung von Legal Innovation im gesamten Ökosystem, vor dem Hintergrund der Neutralität und auch, was wir immer sagen, Non-Profit. Also wir sind kein Verein, der primäre Gewinnerzielungsabsichten dann auch hat. Und diese 5 Arbeitsgruppen, vielleicht kann ich da noch mal kurz drauf eingehen, weil wir sprechen immer von 5+1. Diese 5 Arbeitsgruppen sind Education, New Methods oder Methodologies, Digitalization, Computational Law und Standardization. Und innerhalb dieser Arbeitsgruppen laufen ganz konkrete Projekte ab, die von Mitgliedern vorgeschlagen werden, die dann von Mitgliedern durchgeführt werden. Wir, sprich der Verein, unterstützt. Wir stellen die technische Infrastruktur zur Verfügung. Wir stellen mittlerweile auch sehr viel Guidance, auch ein bisschen, man könnte fast sagen Consulting, aber einfach wir unterstützen mit Best-Practice-Beratung. Wir sagen, hey, wenn ihr folgendes Projekt durchführen wollt in den Setup, bewerte ich dieses und jenes. Und ganz jüngst auch, wir haben auch viele Partnerschaften, auch mit einem Verlag, der uns eben auch hilft, Arbeitsergebnisse wenn sie zum Beispiel White Paper sind, auch wirklich in schönen kleinen Büchlein, in Handouts herauszubringen. Also wir haben wirklich sozusagen so eine 360-Grad-Plattform geschaffen, auf der neutral und unter sozusagen Berücksichtigung vor allem derjenigen, die diese Projekte treiben, eben diese Projekte dann durchgeführt werden können. Ja, das ist so ein ganz grober Rahmen, den ich jetzt mal so beschreiben würde. Das LLI in a nutshell sozusagen.
Ja, vielen Dank. Kai, magst du noch was ergänzen? Und dich noch kurz vorstellen vielleicht?
Ganz rund dargestellt, was wir sind. Vielleicht kann man sagen, wir sind mittlerweile angewachsen auf über 400 Mitglieder, das uns sehr stolz macht. Und uns kam eigentlich damals auch die ganze Corona-Zeit zugute, weil die Leute ja irgendwie sich auch mit anderen Leuten verbinden wollten, austauschen wollten. Und das Ganze ging ja nur noch virtuell. Und wir waren da gerade an der Umstellung auf unsere MS-Teams-Landschaft. Wir haben gerade auf agiles Arbeiten umgestellt, haben dann wirklich für alle Projekte Kanban-Boards eingeführt und auch so eine kleine Methodologie für uns entwickelt. Und dann haben wir gemerkt, dass das geht ganz richtig gut ab während der Corona-Zeit, dass die Projekte guten Nachhall gefunden haben und wieder einiges vorangetrieben haben. Und vielleicht so eine Grundaussage, die hat Balthasar Zeus immer so geprägt, sagt immer, wir sind eine Duocracy. Bei uns geht es ums Machen. Ja, also viel reden und wollen ist prima, ja, aber wir müssen nachher am Ende des Tages irgendwie PS auf die Straße bringen. Das wollten wir und das ist uns gelungen. Das eine sind die ganzen Publikationen, die wir machen, aber auch Events, Calls, die wir veranstalten und so weiter. Und vielleicht noch so ein Strukturelement, was wir auch erst später für uns entwickelt haben. Neben diesem 5+1 Modell haben wir auch mal gesagt, es sind eigentlich Projekte, die sind mit Mitglieder getrieben. Da will ein Mitglied irgendwas erreichen und sucht Gleichgesinnte, die mitarbeiten. Dann haben wir Initiativen. Eine Initiative wäre zum Beispiel das Thema Loyal Wellbeing, wo wir sagen, das ist uns so ein wichtiges Thema, das liegt uns am Herzen, das treiben wir als Vorstand voran, nehmen vielleicht auch Geld in die Hand, um das ganze Thema auch dann wirklich bis zur Vollendung zu treiben. Und dann haben wir einen Bereich, der heißt Lab. Und in diesen Labs sollen halt Leute zusammenkommen und irgendwas erfahren, was selber machen, hands-on. Ja, ich weiß, dass das Leak ja zum Beispiel jetzt gerade beteiligt ist als Beta-Tester in unserem Corporate Space. Ja, wir haben eine SharePoint-Online-Seite gebaut, wo sich die Corporate-Member darstellen können und sagen können, was macht ihr, wer ist beteiligt im Liquid Legal, was sind die Köpfe, was haben wir vielleicht auch für Angebote für alle. Ja, wir haben jetzt gerade wieder eine Nachricht bekommen von einem engagierten Mitglied, der sagt, ich habe Stellenausschreibungen, könnt ihr die nicht posten bei euch? Und sagen, ja, wir brauchen halt einen richtigen Kanal dafür, aber das wäre vielleicht so ein Kanal, wo wir nachdenken können. Und übrigens, für unsere neuen Mitglieder machen wir immer, was ist das, der vierte Freitag im Monat machen wir einen Open Office Call. Und dann laden wir die neuen Mitglieder mal ein und besprechen die Neuerungen. Und da werden wir jetzt diese Woche mal vorstellen, Corporate Space, wo die Reise hingeht. Ja. Und andere ist zum Beispiel Social Media, dass die Leute aber sagen, wie gehe ich damit um, wie bespiele ich die verschiedenen Kanäle, wie mache ich mir vielleicht mal so einen Post-Backlog von verschiedenen Posts, die nachher rausgehen, wie strukturiere ich meine Themen so, dass es auch ein bisschen Spaß macht und dass da irgendwie eine Struktur hinter ist und das nicht so einfach nur so ad hoc rausgepostet wird. Das kann man bei uns erfahren. Und wenn es uns dann gelernt hat sozusagen, dann kann man es zurücknehmen in sein Unternehmen und es da selber vorantreiben. Also das mal als kleine Ergänzung zu dem, was Liquid Legal Institute so macht.
Vielen Dank, absolut. Also wir sind, wie gesagt, ja auch schon begeisterte Members seit einigen Jahren, auch im Aufsichtsrat vertreten. Und also für uns ist es einerseits als Member wahnsinnig inspirierend, diese ganzen Inhalte kennenzulernen und sich aktiv mit engagieren zu können. Und was du gerade eben auch schon gesagt hast, das Thema Corporate Health, Legal Wellbeing, dazu haben wir auch eine separate Folge aufgenommen. Ich biete allen Zuhörern an, sich auch die anzuhören, weil da haben wir wirklich sehr, sehr spannende Erkenntnisse über eure aktuelle Studie besprochen und was da die Auswirkungen in der Zukunft sind, gerade auch durch Corona und die Digitalisierung, die immer mehr Zug annimmt. Also gerne auch die Folge anhören an alle Zuhörer. Aber heute wollen wir eigentlich über etwas ganz anderes sprechen, nicht über Corporate Health, sondern über das Thema digitales Ökosystemrecht. Und was es damit auf sich hat. Und um das besser zu verstehen, ist es, glaube ich, ganz spannend für unsere Zuhörer, wenn ihr uns etwas berichtet darüber, was es eigentlich mit dem Grundgedanken dessen auf sich hat, und zwar mit dem Konzept der Common Legal Platform. Das hast du schon ein bisschen erwähnt, Bernhard, gerade. Und wir haben ja zusammen alle auch ein ganz spannendes Buch über dieses Thema herausgebracht. Deshalb würde ich das Wort gerne an euch übergeben, dass ihr etwas erzählen könnt, was es dabei auf sich hat.
Ja, also ich glaube, über kaum ein Thema sprechen wir so gern über die Common Legal Platform und damit konsequenterweise auch über DICE. Also DICE ist ein Akronym und steht eigentlich für digitales Ökosystemrecht. Ja, ich hatte ja vorhin diese 5 Arbeitsgruppen erwähnt und auch schon erwähnt, es gibt diese Plus 1. Also dieses Plus 1 ist die CLP, die Common Legal Platform. Dazu gibt es auch das zweite große Buch vom Liquid Legal Institute, das du gerade erwähnt hast, wurde ja ausschließlich diesem Thema gewidmet, heißt The Liquid Legal Towards a Common Legal Platform. Aber was wir schon wahrnehmen, das nehme ich jetzt nicht nur sozusagen in meiner Rolle als LLI-Vorstand war, sondern auch eben bei BMW, der Legal Tech-Markt, diese Legal Tech-Anbieter, es wird sehr zerfranst. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, Softwareprodukte sind relativ schlecht anschlussfähig. Es gibt einen sehr geringen Standardisierungsgrad. Das ist auch, wenn man den Reifegrad dieses Bereichs berücksichtigt, nicht problematisch, das ist, leuchtet jedem ein sozusagen. Wir als LLI, wir kümmern uns ja vor allem um das, was keinen, das so schön vor die Klammer gezogen werden kann. Sprich, was teilen sich alle gemeinsam eigentlich? Wir merken das in den Projekten beispielsweise, Mitglieder springen da ja auf, weil sie sagen, hey, ich würde gerne mitarbeiten, weil ich habe genau das gleiche Problem in meinem Unternehmen sozusagen und andere sagen, ich habe genau das gleiche und das ist Automotive oder Financial, das ist völlig unspezifisch. Ja? Und genau das ist etwas, was wir konsequent weiterführen in DICE und genau darum geht es uns eben ein einheitliches, ein standardisiertes Ökosystem zu schaffen, das offen ist, das auf neutralen Füßen steht und dazu kann man auch schon sagen, wir haben einen Projektantrag geschrieben für ein paneuropäisches Projekt für Gaia X. Das ist ja sicher dem einen oder anderen bekannt. Das ist ja sozusagen eine riesige Initiative europaweit, die es um digitale Souveränität geht. Und wir haben vorgeschlagen, hey, wir würden gerne digitale Souveränität im Bereich Recht oder für the Legal Business vorandenken. Und das Bundesministerium für Wirtschaft und Infrastrukturen hat uns sozusagen den vorbehaltlich den Daumen nach oben gegeben. Und sie werden uns für die nächsten 3 Jahre mit einem ordentlichen Funding unterstützen. Und mit uns meine ich das LLI als Konsortialführer. Und hinter uns tauchen eben auch noch weitere Konsortialpartner auf, zu denen, Kai, du vielleicht ein bisschen was sagen kannst.
Ja, also die ganze Geschichte ist hier sehr spannend. Ne? Also Gaia gab es. Gaia hat dann diese Fördermittel aufgelegt, ja, eine Ausschreibung gemacht. Da ging es um innovative Anwendungen und Datenräume auf der Gaia-Plattform. Und wir kamen darauf über unser Netzwerk. Ja? Also das Netzwerk hat uns eingeladen.
Kurze Frage noch vielleicht für die Zuhörer. Könnt ihr noch ein bisschen mehr über Gaia berichten und Gaia X, was das eigentlich bedeutet, was dahinter steht? Ich glaube, das ist nicht allen klar, die nicht so tief im Thema sind.
Bernhard hat es gerade ein bisschen angerissen. Es geht um Datensouveränität, es geht um Datenhoheit. Und der ganz schlaue Gedanke hinter Gaia ist, dass man sagt, wir haben eine Welt, die wird beherrscht von Hyperscalern, also von den Amazons, von den Azures, von chinesischen Anbietern in dieser Welt. Und das werden wir auch nicht ändern können. Aber der schlaue Gedanke ist zu sagen, wir haben auf der einen Seite Anwendungen, unten haben wir diese Hyperscaler und dazwischen könnten wir doch einen Data Layer schaffen, einen Datenlayer, den wir beherrschen in Europa. Und wir sagen, da stellen wir die Spielregeln fest, wie mit Daten umgegangen wird. Und wenn wir das schaffen, wenn es das gelingt, da auch ein bisschen auch Standardisierung reinzubringen, dass man diese Daten besser nutzen kann, dann ist es ein Riesenschatz, den man dann zu allen möglichen Zwecken benutzen kann. Ja? Also Domänen auf Gaia sind zum Beispiel Mobility oder Health oder Smart Living oder wie auch immer. Also es gibt ganz viele Domänen, wo schlaue Leute schlaue Sachen auf Gaia bauen. Und wir haben immer gesagt, ja, aber typisch juristisch, wenn was schief geht oder wenn was zu spät kommt oder gibt es auch einen Vertrag für und so. Also die ganzen rechtlichen Themen sind natürlich auch gedacht worden, aber so als muss halt reinentwickelt werden. Und wir sagen, nee, das hat ein Recht, eine eigene Domäne zu werden. Ja, also das ist so tragend, so wichtig für unsere Gesellschaft. Wir reden viel von Digitalisierung und alles transformiert sich und alles wird schneller und besser. Aber am Ende des Tages müssen wir als Repräsentanten des Rechts mit unserem Legal Content ja auch Teil dieses Systems sein. Ansonsten wird es nicht richtig gut. Ansonsten wird es halt nicht voll digitalisiert und automatisierbar. Und das haben wir ganz gut gepitcht. Ja. Und dann vielleicht nochmal, weil das erzählen Bernd und ich ganz gerne, weil es auch eine sehr, sehr spannende Geschichte war. Also Vielleicht abschnittsweise. Also Gaia hat Geld, möchte das Geld um die Leute bringen. Wir konnten uns bewerben. Wir kamen darüber unserem Konsortialpartner, Gesellschaft für Informatik. Die haben uns angesprochen, meinten, ey, ihr quatscht immer über dieses Common Legal Plattform Ding. Das wäre doch was für euch. Und dann lesen wir uns das durch und denken, das passt eigentlich ganz gut. Mhm. Ne? So. Und dann geht das halt so seinen Weg, ne, Bernhard?
Absolut. Ich meine, für die, die das nicht so oft durchgemacht haben, für uns war es ja auch das erste Mal sozusagen ein Projekt von der Größe mit diesen Fördervolumen. Das bedarf ja einen unglaublich großen Vorbereitungsaufwand. Das heißt, man muss mal einen Konsortialpartner finden. Mit wem möchte man denn da überhaupt sozusagen ins Boot steigen? Man weiß, man committet sich da zumindest mal für 3 Jahre für ein richtig spannendes Projekt. Diese Förderquoten, da gibt es ja genaue Vorschriften. Das ist ja alles nicht so ganz einfach. Da bekommst du sozusagen einen Stapel Papier, sagen, das sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn ihr euch daran jetzt beteiligt, dann gilt das für euch. Puh, da bist du erstmal ganz schön erschlagen, ja, neben unserem Dayjob sich nochmal so ein Thema anzufassen. Wir wussten aber, es ist fast die Aufgabe, als Vorstand sind wir fast verpflichtet, sozusagen unserer Satzung nachzukommen und auch das, wofür wir über 400 Mitglieder jetzt haben und viele Corporate Members. Und deswegen haben wir gesagt, das treibt uns an, wir gehen das gemeinsam und auch mit Mitgliedern wie Gründungsmitgliedern wie dem Roger beispielsweise oder auch Unterschied und Macher, die haben uns da wirklich viel, viel Arbeit abgenommen, die haben diesen Projektantrag geschrieben, die haben das koordiniert mit den ganzen Konsortialpartnern. Da gibt es auch eigene Konsortialpartner, die sich nur für Technologie oder Forschungstransfer beschäftigen. Also mit dem FZI Informatik gibt es auch wirklich Forschungspartner. Es ist jetzt nicht nur ein reines Implementierungsprojekt. Es ist nicht so, dass wir haben jetzt einen riesen Backlog und das implementieren wir runter und am Ende steht die dicke Software, sondern was da entsteht, das wissen wir alle selber noch nicht so genau, aber es ist ein Ökosystem, da wird es Softwarekomponente geben, da wird es lauffähige Software geben, es wird prototypischen Charakter haben. Es wird vor allem aber auch Finger in Wunden legen. Es wird uns zeigen, wo brauchen wir überall Standardisierung in dem Bereich Infrastruktur, also Cloud versus On-Prem, die ganze Diskussion, die bleibt ja völlig hinter dem zurück, wo wie schnell sich dieses Rad da draußen weiterdreht fürs Recht auf der Ebene der Daten. Wir brauchen Schnittstellen zwischen Applikationen. Wir brauchen nicht proprietäre Datenformate. Wir müssen endlich mal begreifen sozusagen, dass die Systeme nur interoperabel, also nur zusammengebracht werden können, wenn es dazwischen auch einen Datenaustausch gibt, der eben nicht von einer kommerziellen Entity kontrolliert wird, dass es da keine gibt, die sagt, aber das Datenformat teile ich mit keinem. Ja, das Verschlüsselungsformat, das kenne nur ich. Ja, damit schließt der andere Marktteilnehmer aus. Und genau da wollen wir mit Dike reingehen die nächsten 3 Jahre. Und ich sage es hier auch ganz offen, da suchen wir auch noch weitere Partner. Da ist jeder herzlich eingeladen, sich als Privatperson oder sich auch als Corporate zu engagieren, der sich da jetzt angesprochen fühlt und sagt, eigentlich, da möchte ich mitmachen, weil da geht die Reise hin. Und da bin ich sozusagen, ich bin ja kein Jurist, ich bin ja Informatiker, ich bin auch ein Firm Believer auch von Open Source und Open Source getriebenen Ansätzen. Und das ist mein Lieblingsvergleich. Ich sage immer, der Siegeszug der Informatik begann ja gerade damit, als wir begonnen haben, Dinge zu teilen, die Dinge, die wir alle gemeinsam lösen, einfach für alle zur Verfügung zu stellen. Deswegen können wir heute mit wenigen Mausklicks richtig coole Websites zusammenstellen, weil solche Open-Source-Dinge eben da draußen sind und von uns allen weiterentwickelt werden. Das macht keinen Informatiker arbeitslos. Ganz im Gegenteil, das macht die Informatik viel leistungsfähiger. Und ich glaube, diese Analogie, da muss man sich als Jurist auch mal öffnen und zu sagen, hey, wenn ich beginne zu teilen, was wir alle gemeinsam haben, dann werde ich als Jurist nicht arbeitslos, sondern ich werde plötzlich versetze mich selber in die Lage, viel coolere Dinge zu tun, und diesen ganzen Neues, alles, was mich irgendwie so, was mich so stört, und so, oh, jetzt müsste ich mir wieder so ein, wie sieht so ein Template für so ein NDA eigentlich aus? Und ich sage so, nee, da brauchst du in Zukunft nicht mehr beginnen, weil da gibt's coole Ansätze. Und da sehe ich Dike, da sehe ich uns mit Dike sozusagen wirklich ein Steinchen, wäre fast ein Understatement, aber ein Riesenstein mal ins Wasser zu werfen und sagen, lasst es uns machen, aber lasst es uns gemeinsam und eben auf neutraler und Non-Profit-Basis machen.
Absolut. Also das kann ich nur absolut unterstützen. Ich bin ja auch keine Juristin, sondern Betriebswirtin, und in der Betriebswirtschaft denkt man immer in Opportunities. Und ich glaube gerade, und kombiniert mit dem Ansatz der Informatik von Open Source, das ist eine huge Opportunity aus unserer Perspektive auch, gerade weil sozusagen die Leistung des Einzelnen eine viel größere Plattform bekommt und viel mehr Impact generieren kann, weil es in so viel mehr sozusagen Einsatzfällen genutzt werden kann. Und ich glaube, das Thema vom Liquid Legal Institute an sich ist ja auch Collaboration, die gemeinsame Zusammenarbeit. Und in der Businesswelt spricht man eben auch von Open Innovation und eben nicht Silo-Innovation, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und ich kann eben auch als Softwareherstellerin berichten, wie schwer es heutzutage ist, wirklich zwischen verschiedenen Softwareprodukten Schnittstellen zu bauen. Und man muss jedes Mal noch meistens eine eigene Schnittstelle bauen, weil die Softwareprodukte eben noch nicht so toll miteinander sprechen. Ja, und selbst bei sehr berühmten Produkten, die am Markt sind, da ist es auch nicht so intuitiv. Und wenn wir jetzt davon reden, was den elektronischen Rechtsverkehr angeht und die Schnittstellen zu diesen Postfächern, das wollen wir gar nicht vertiefen, wie kompliziert das ist. Aber deshalb sind wir auch so begeistert dabei bei dem DIGIT-Projekt, gerade auch mit unserer Erfahrung der 35 Jahre der Softwareherstellung in der juristischen Branche. Wir kennen eben auch die verschiedenen Pitfalls, die es da gibt, aber wir sehen eben auch, wie entscheidend es ist, dieses Mindset, dieser Openness zu haben. Und was wir natürlich bei unseren Kunden auch sehen oder bei Interessenten oder generell, wir kommen ja ursprünglich aus dem Kanzleimarkt, sind jetzt seit 20 Jahren bei den Rechtsabteilungen, ist, dass es schon so ein bisschen so jeder für sich und bloß nicht teilen, weil dann könnte der andere ja meine Klausel haben, aber für die Klausel und so. Und also das ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz und in der Zukunft ist das auch entscheidend. Aber um jetzt sozusagen vielleicht nochmal viel konkreter einzusteigen, was genau ist denn geplant mit DIGIT, mit der Plattform, mit dem Ökosystem? Wie stellt ihr euch das vor? Zu Beginn das und wie ist die Herangehensweise? Wie wollt ihr es erschaffen? Was ist geplant?
Jetzt hat ja der Bernhard gerade so ein bisschen so ein eher technisches Schlaglicht auf die ganze kommende Plattform geworfen. Und da muss ich dann ein bisschen mal dagegen halten, so aus der Business-Sicht, aus der ich komme. Weil wir haben damals ein Problem gehabt, das haben wir genannt, so Optimization Isolation, ja, das ist gerade so Closed Innovation genannt, wie immer. Also jeder versucht, seinen eigenen Bereich zu digitalisieren, aber wenn Firmen zusammenarbeiten müssen, braucht man irgendwie ein Interface oder zumindest einen Punkt, wo man zusammenkommt, ja, und den gibt es nicht. De facto, wenn eine Verhandlung auf einem Vertrag geführt wird, dann wird der Vertrag per Outlook als Anlage geschickt, ja, oder man lädt jemanden auf sein Portal ein und lädt den anderen ein, was auch ein bisschen schwierig ist, weil es nicht neutral ist und weil der eine fühlt sich wohl, der andere nicht. Ja, da haben wir so einen Battle of Platform und da haben wir immer gesagt, da braucht es etwas anderes. Ja, und das ist halt das, was die Common Legal Plattform so wahnsinnig interessant macht, ist, dass wir konsequent einen neutralen Standpunkt eingenommen haben. Ja, also was das Open Source in der IT ist, soll die Common Legal Plattform für die Juristen sein, wo wir sagen, das ist die Gemeindewiese, ja, wo wir alle unser Vieh hintreiben, ja, und da müssen wir alle auch dafür sorgen, dass das wächst und gedeiht und auch beschützt wird, ja, und der Antrieb, wie Bernhard ganz am Anfang gesagt hat, ist halt nicht kommerziell. Natürlich, das muss ich nachher tragen, ja, aber das ist der ganze Zweck, ja, wir brauchen so viel Umsatz, dass wir den Kern betreiben können. So, und jetzt haben wir die erste Herausforderung, haben wir jetzt gelöst. Also wir können den Kern jetzt bauen, das wird uns finanziert. Also ist die zweite Herausforderung dann, wie betreiben wir den Kern und wie trägt sich das Ganze finanziell? So, wenn man jetzt mal runterbricht, vielleicht noch ein Beispiel für die Common Legal Plattform, damit es greifbar wird. Also wir reden viel von Standardschnittstellen und Standardformaten und sowas. Ich sehe immer diesen digitalen sicheren Raum als ein Element auf der Common Legal Plattform. Da lade ich ein Dokument hin. Ja, und dann kann ich zum Beispiel Legal Services einkaufen. Ich könnte mir zum Beispiel einen Rechtsanwalt einkaufen, der mich unterstützt in der Verhandlung. Oder ich könnte mir ein Legal Tech Tool sozusagen dazu schalten, was mir hilft, diesen Vertrag zu anonymisieren, weil ich ihn vielleicht Dritten wiedergeben muss. Oder alles, was es so gibt. Ja, ich könnte mir dann auch vorstellen, dass ich nicht nur einen Rechtsraum habe, sondern das Ganze erweitere und vielleicht eine virtuelle Rechtsabteilung auf dieser Plattform habe. So, und jetzt wurde es ganz konkret. Jetzt sollten wir ja diesen großen Gedanken einer Common Legal Plattform, wo 600 Seiten im Buch drüber geschrieben worden sind, mussten wir jetzt irgendwie so runterdampfen, dass die Gutachter im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums unseren Fall verstehen und sagen, ja, okay, das kriegt man hin in 3 Jahren, dafür kriegt er jetzt eine Förderung. Und da war die Vorgabe auf 15 Seiten mit 10 Konsortialpartnern, also war alles vorgegeben. So, und dann haben wir gesagt, was könnte denn ein schöner Anwendungsfall sein, den wir dort mal prototypisch bauen, ja, weil der gleichzeitig dann auch dieser Nukleus ist, der nachher auch so groß werden kann, wie wir uns das alles erträumt haben. Und dieser Fall ist eigentlich der Lebenszyklus eines Startups. Ja, also Gründer, vielleicht noch Privatperson, möchte gründen, braucht ein paar andere Leute, Gründungsvertrag, ja, dann geht es weiter irgendwann über Finanzierung, dann skaliert er, wird immer größer, irgendwann ist er vielleicht ein kleiner oder mittelständischer Unternehmen, braucht eine virtuelle Rechtsabteilung, irgendwann gibt es vielleicht irgendwelche Restrukturierungen und irgendwann folgt vielleicht eine Insolvenz, ja, und dann entsteht was Neues, ja, also es gibt einen Lebenszyklus von Firmen, ja, Und den haben wir gesagt, den bilden wir auf dieser Plattform ab und sagen, wer in dem Kontext rechtliche Beratung braucht, er kommt auf die Plattform und da findet er auf einem Marktplatz, den wollen wir, findet er all diese Angebote, entweder nativ auf der Plattform direkt gebaut oder über eine Standardschnittstelle, über so einen sogenannten Integration Layer, angebunden, LeakCare und alles, was es gibt am Markt. Diese Software binden wir dann ein und die wird darüber angeboten. Das heißt, zurück zu dem ganz spannenden Punkt ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt eigentlich. Der Jurist oder im Rechtsmarkt wird ungern geteilt, weil das natürlich Herrschaftswissen ist. Was ich weiß, kann ich wiederverkaufen. Ja? Und da gibt es eine ganz, ganz schlaue Aussage zu von unserer Kollegin Barbara Komiker in einem der Bücher, die einfach sagt, lasst uns den Kuchen größer machen. Ja? Wir streiten uns darüber, wie wir den Kuchen zerteilen, aber lasst uns einfach einen größeren Kuchen backen. Ja? Haben wir alle mehr Spaß. Und das ist die Idee von der Common Legal Plattform. Wir wollen einen großen Kuchen bauen.
Das klingt großartig. Ich bin sowieso ein Fan von Kuchen und je größer, desto besser. Nein, klingt wahnsinnig spannend. Es ist unglaublich, vor allen Dingen überhaupt erstmal herzlichen Glückwunsch zum LLI überhaupt, dass das geklappt hat, dass ihr diese Förderung bekommen habt und dass das jetzt losgehen kann. Was ist denn jetzt konkret geplant in den nächsten Jahren? Wie lange geht diese Förderungsphase? Was sind sozusagen die einzelnen Phasen? Wie geht ihr da heran?
Genau, ich glaube, eine erste große Hürde haben wir schon genommen. Also wir haben ein Konsortium, in dem auch die Stimmung immer gut ist. Also das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Wir hatten ja eine intensive Zeit sozusagen, wenn man da gemeinsam durchgeht. Man geht ja auch zum Teil der Tränen mal über mehrere Wochen, bis dann wirklich nach dem Pitch der Daumen nach oben kommt. Der sagt, hey, mit dieser Idee passt ihr zu unserer Gaia-Förderung. Und ihr seid sozusagen dabei, ja. Und dieses dabei war immer mit einem kleinen Sternchen versehen, weil dieses Jahr ist ja Wahljahr sozusagen. Da werden viele, viele Dinge nicht entschieden, noch nicht entschieden. Das heißt, unsere Förderung, unsere Förderfähigkeit ist bestätigt. Wir sind unter den 16 Gewinnerskizzen. Wir sind aber sozusagen in der zweiten Tranche. Das heißt, unsere Projektförderung beginnt frühestens 2022. Und immer unter Vorbehalt der Haushaltsmittelzusage. Das heißt, es gibt noch ein kleines Fragezeichen, wobei eigentlich niemand bei uns im Konsortium sich sozusagen da jetzt davon abschrecken lässt, weil ein Digitalisierungsthema von diesem Ausmaß und von dieser Dringlichkeit, diese Regierungskonstellation, ich glaube, die muss noch erfunden werden sozusagen, die das stoppt. Aber man weiß es nicht sozusagen, deswegen gibt es hier mal so diesen kleinen Wermutstropfen. Das heißt, im nächsten Jahr sind wir dann dazu aufgerufen oder werden wir aufgerufen von der Bundesnetzagentur, den Vollantrag zu stellen. Und dieser Vollantrag wird dann eine detaillierte oder noch eine viel detailliertere Ausführung halten von dem, was wir gerade skizziert haben. Und dann geht's los, planmäßig dann für 3 Jahre sozusagen. Jetzt weiß jeder, wer Software entwickelt, gerade in so einem komplexen Setup, 3 Jahre, das ist sozusagen einmal Fingerschnippen, dann ist es rum. Aber ganz so kritisch sehe ich es nicht. Ich glaube, dass wir in den 3 Jahren mit den Mitteln, die uns dann in Aussicht gestellt werden, dann auch wirklich was Cooles entwickeln können. Das heißt, ab 2022 für 3 Jahre. Das ist sozusagen die konkrete Antwort auf deine Frage. Und was dann da genau kommt, dürfen alle gespannt sein. Und ich sage es nochmal, es darf auch sich jeder sozusagen engagieren. Als LLI sozusagen, als Verein steht jetzt schon der Tür und Tor offen für alle diese coolen Ideen. Und jeder, der sagt, irgendwie, da wäre ich gerne noch näher dabei, dem lege ich persönlich eine Mitgliedschaft ans Herz. Die Mitgliedschaft kostet natürlich ein bisschen was, aber das ist echt überschaubar, glaube ich, im Vergleich zu dem, was man auch bekommt, wenn man mal Mitglied am LLI ist. Das ist nämlich neben all diesen Informationen, die wir erarbeiten, auch wirklich Zugang zum Netzwerk, zu anderen Experten und eben jetzt auch zu Common Legal Platform Implementierung, DICE, also Digitales Ökosystem Recht. Das ist tatsächlich etwas, was wir wirklich, was dann da kommt, genau.
Kann ich total bestätigen als Member. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Es ist ein großartiger Austausch. Unglaublich spannende Themen, die gesamte Branche betreffen und die gesamte Branche vorantreiben. Also es ist eigentlich wirklich nachlässig und unverantwortlich, wenn man nicht Mitglied ist.
Ja, vielleicht dann aufbauend aus dem, was Bernhard gesagt hat, nochmal konkret, was sind die nächsten Sachen. Wir haben jetzt uns vorbereitet auf die Vollantragstellung und da müssen wir natürlich auch wir die Konsortialpartner zusammenbringen und auch ein bisschen so die Vision entwickeln gemeinsam, was jetzt dann genau in den Antrag reinkommt. Also was ist wirklich der Kern der Anwendung, was kommt außenrum, wie verteilen sich weiß ich nicht, die Rechte daran, was da entsteht. So, und deswegen haben wir eine Sprintwoche gemacht und das hat dankenswerterweise Unterschied und Macher für uns organisiert. In Frankfurt haben wir uns eine Woche lang jeden Tag getroffen und haben wirklich intensiv gearbeitet, haben uns mit dem Thema tief beschäftigt. Ja, dass wir einfach sagen, wir kriegen dann eine gedankliche Klarheit, wie dieser Antrag genau aussehen muss, wenn es dann soweit ist, dass wir dann auch vorbereitet sind, weil das ist nicht trivial. Ja, das ist einfach nur ein Konsortialvertrag. Ja, was kommt da rein? Ja, wem gehört was? Ja, und wenn nachher damit Geld verdient wird, wer kriegt was? Ja, das ist ganz, ganz banale, elementare Sachen, die dann entschieden werden müssen. Diese Sprintwoche war ein Traum. Wie Bernhard sagte, die Stimmung ist sehr gut. Wir arbeiten da sehr gern zusammen. Und daraus hat sich eigentlich entwickelt, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich drei große Herausforderungen vor uns, die wir jetzt angehen müssen. Ja. Und das eine ist die ganze Grobarchitektur. Wie könnte das denn aussehen? Also wer hat denn eigentlich was genau von den technischen Implementierungs- oder technischen Partnern? Wer hat eigentlich welche Capabilities heute? Was müssen wir noch vielleicht dazu holen? Was müssen wir selber entwickeln? Was haben wir schon? Also da eine ganz grobe Sicht. Was ist denn eigentlich so das technische Framework, um das ganz breit auszudrücken? Dann haben wir natürlich den ganzen Workstream recht. Ja, also wie kriegen wir die Memorandum of Understandings jetzt zusammen, die jeder unterschreibt? Wie organisieren wir die ganzen assoziierten Partner mit LOIs, die unterschrieben werden, also Letter of Intents? Ja, da ist ja Likia dankenswerterweise einer der sehr frühen
assoziierten. Na klar, immer dabei.
Die Telekom ist ja mit dir, Zoe, assoziierter Partner, wird aber jetzt auch Konsortialpartner. Also da passiert eine ganze Menge auf der rechtlichen Seite, werden wir auch unterstützt, dankenswerterweise auch von einem sehr erfahrenen Juristen, der sich mit der Gründung von Konsortien auskennt. Und das dritte ist ein Kommerzialisierungsworkstream, wo wir gesagt haben, wenn wir denn mal mit dem, was wir schaffen sollen, was unser Auftrag ist, unter DIKE, wenn wir das fertig haben, wie sieht denn eigentlich dann der Betrieb aus? Dessen, was wir da haben. Also Bernhard hat gesagt, wir werden ein Minimal Viable Product werden wir erschaffen. Da ist dieser Startup-Use-Case drin. Ja, das werden wir können. Das wird am Ende der 3 Jahre da stehen. Aber dann wollen wir wachsen, gedeihen, neue Services dazunehmen. So, wie sieht die Betreibergesellschaft dafür aus? Und das ist der dritte Workstream. Und das haben wir ein bisschen unter uns aufgeteilt. Wir sind ja Triple-Co-CEOs ja, bei uns im Vorstand. Also Bernhard natürlich mit seinem Profil wird dann den ersten Workstream abdecken, der Dirk mit seinem Profil den zweiten Workstream und ich werde den dritten abdecken. Und da sind wir gerade intensiv schon am Arbeiten und Fühler auswerfen und Leuten sprechen und so weiter.
Ja, großartig. Wir sind sehr gespannt. Und was mich nochmal konkret an der Langzeit, an der Long-Term-Vision sozusagen interessiert, sind 3 Punkte. Einerseits, das haben wir zwar schon angesprochen, die Offenheit der Plattform ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Auch vor allem im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell. Ihr habt ja auch gesagt, es soll ein Freemium-Modell sein, dass ihr vielleicht das nochmal ein bisschen erläutert, wie ihr euch das vorstellt, wie das funktionieren könnte, dann am Ende nicht nur sozusagen als Prototyp, sondern langfristig. Und was sozusagen die Marktperspektiven sind, um diese Plattform, das Ökosystem anzureichern, eben durch die verschiedenen anderen Services. Also es ist natürlich alles noch Work in Progress, aber vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern ja schon etwas verraten, was sich darunter verbergen wird. Und so vielleicht auch noch mehr Interesse generieren für die, die sich später entweder als User oder auch als Marktanbieter quasi auf der Plattform etablieren wollen.
Ja, das ist natürlich eine hochspannende Frage. Das ist auch etwas, das wird bei uns gerade rauf und runter diskutiert. Klar ist, dass man als Marktplatzanbieter ein Set, also eine Menge von Funktionen einfach anbieten muss, ja, damit überhaupt man in Gang kommt. Ja. Also wir reden hier zum Beispiel von einem Servicekatalog. Das heißt, ich muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, als entweder neuer Benutzer oder als Kunde oder eben, dass sich als Konsument hier dem Marktplatz nähert oder eben auf der Supply-Side. Also ich möchte gerne einen Service anbieten. Ja. Ich möchte mal wissen, was gibt es denn da für Services? Also das ist sozusagen der Servicekatalog. Das kennt man ja auch von klassischen Marktplatzangeboten. Darüber hinaus brauchen wir, das ist ja etwas, was auch bei Gaia-X ganz zentral immer hochgehalten wird, ein Identitätsmanagement. Ja, also es muss gewährleistet sein, damit ich auch weiß, in wem komme ich, also ich möchte mich ja ausweisen können im digitalen Raum, ich möchte selber eine Identität haben, ich möchte aber auch sicherstellen, dass der andere weiß, worum es hier geht. Ja, hier gibt es auch ganz spannende technische und auch sehr innovative Konzepte, dass man über verschiedene Plattformanbieter seine Identität dann mitnimmt, dass ich sage, okay, ich bin beim Likia-Angebot auf der Plattform, bin ich die gleiche Legal Entity, bin ich auch LLI e.V. Und wenn ich dann zu einem Anbieter gehe, der irgendwie Dokumenten Anonymisierung macht, bin ich die gleiche Person oder bin ich die gleiche juristische Person? Zieht aber technisch ein paar Implikationen nach sozusagen. Und das ist etwas, was wir als Teil des Marktplatzes sehen, dass wir genauso Identitätsmanagement, Kai hat es auch schon angesprochen, das Thema auch Dokumentenmanagement. Ja, vielleicht bräuchte man einen kleinen, leichtgewichtigen Layer, der es eben erlaubt, du bekommst automatisch schon mal eine Möglichkeit, irgendwie Dokumente hochzuladen, Dokumente zu teilen, vielleicht mit anderen zu bearbeiten. Und da docken dann eben die unterschiedlichen Services dann an, eben über so ein Freemium-Modell. Also sagen, okay, dieser Grundstock ist kostenfrei, der erlaubt es dir, Basisfunktionalität zu nutzen, aber darüber hinaus kostet es dann etwas, ist aber auch klar, dass es etwas kostet. Ich meine, von irgendwas muss die Plattform ja betrieben werden, irgendwie muss es ja auch attraktiv für den Markt sein. Und diese höher oder hochwertigen Services sind einfach auch, stiften auch einen Mehrwert für denjenigen, der sie konsumiert. Insofern ist es, glaube ich, völlig, also sind wir da überhaupt nicht besonders sozusagen, sondern folgen einfach dem normalen Marktprinzipien.
Absolut.
Und das Grundmodell ist natürlich, dass wir sagen, wir haben ein Freemium, was Leute auf die Plattform erstmal lockt, dass wir sagen, da finde ich allgemeinen Rat, vielleicht auch schon erste Lösung. Wenn es dann aber ins Detail geht, wenn es tiefer geht oder wenn es dauerhafte Services sind, dann beginnt natürlich das Premium, dann muss ich dafür auch zahlen. Das kann dann transaktionsbasiert sein, das können Abo-Modelle sein, da sind wir komplett offen und ganz am Anfang, das steht alles nicht fest. Aber natürlich muss es so viel abwerfen, dass nachher diese Plattform betrieben und erweitert werden kann für alle. Und wenn man es dann weiterdenkt, dann müssen halt dann auch so Services drauf wie so ein Store, ja, also wie man es einen App Store vorstellen kann, ja, dann muss natürlich auch, müssen neue Anbieter, müssen natürlich auch gewisse ein Framework vorfinden, wie sie sich anzumelden haben, Qualitätssicherung. Wir sagen, wir bieten darüber Legal Content an, da muss der ganz kuratiert werden. Also es gibt noch vieles, was wir daneben bauen, aber es gibt für alles Modelle und es gibt einen sehr lesenswerten Artikel von dir, Zoe, im zweiten Buch, wie man Plattformen eigentlich vorstrukturiert, vordenkt und dann auch realisiert. Und all diese Gedanken sind natürlich richtig und etabliert im Markt, ja. Aber das ist natürlich der Hauptansatz. Am Ende verdienen alle erst dann richtig Geld mit der Plattform, die Anbieter, wenn wir Masse auf die Plattform bekommen. Also ist das unser Antrieb. Und unser Antrieb ist ja, wie wir von Anfang an gesagt haben, ist es ja nicht jetzt damit jetzt Kohle zu machen, dann irgendwann Exit, sondern wir wollen wirklich das als unseren Beitrag für die Digitalisierung wissen. Ja, wir wollen Standards etablieren. Standards kann ich nicht über verschiedene Webpages irgendwo hinpacken und dann sagen, wenn du starten willst, dann geh bitte auf GitHub und lade dieses File runter. Hier ist deine Contract-Management-Lösung. Das wird nicht passieren. Es muss einfach sein. Also wenn wir eins gelernt haben bei der Digitalisierung ist, dass der Nutzer immer ja, despektierlich fauler wird. Ja, der will es einfach haben. Ja, zu Recht. Ja, wir können auch Sachen einfach machen. Früher war es kompliziert, jetzt ist es einfach. So, jetzt kommen wir nur aber aus einer Siri- und Alexa-Welt, wo alles super einfach ist, ja, aber wir kommen jetzt auf eine Domäne recht, die halt mal nicht einfach ist, ja. Diese Brücke müssen wir langsam bauen, da muss man uns auch Zeit geben, aber da müssen wir gemeinsam arbeiten und da laden wir auch wirklich alle ein. Es gibt ja auch, das machen ja Bernhard und ich auch leidenschaftlich, dass wir uns auch mit all denjenigen verknüpfen, die einfach versuchen, im Markt Standards zu setzen, ja, und da haben wir auch so ein World Café organisiert und wollen das jetzt durchführen im Herbst, wo wir sagen, all die sich seit Jahren mit Standardisierung beschäftigen, sei es jetzt das Accord-Projekt, Engine B, NOS Legal, wie sie alle heißen, viele Hochschulen, ja, der Codex macht Sachen, also alle arbeiten an den Themen, aber sehr wenig abgestimmt. Und wenn wir als Liquid Legal Institute eine große Mission haben, dann ist es dieses Zusammenbringen von Leuten, lasst uns das gemeinsam machen und nicht das ganz große Rad, sondern nur den allgemeinen Teil, ja, also wir gehen nicht in die Rechtsberatung, da steht in der Satzung, wir machen keine Rechtsberatung, wir schaffen Standards, die uns allen das Leben erleichtern.
Ja, du hast eine Sache gesagt, Kai, die triggert mich total, nämlich von dem Hintergrund von dem Artikel von Zoe, den du angesprochen hast, den lege ich nämlich auch wirklich jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin wirklich ans Herz, weil wir stellen fest, der Konsument wird immer fauler, dem muss die Dinge immer einfacher werden. Tatsächlich wird die Welt da draußen aber immer komplexer. Und das ist jetzt, was Zoe schön beschreibt, wie diejenigen, die uns zuhören, denken sich, hey, warum brauchen wir so eine Initiative? Gibt es neben Kanzleien, gibt es neben Inhouse, gibt es da noch was? So, du hast so ein schönes Bild aufgemacht, wie reichhaltig dieses Ökosystem ist, neben Alternative Legal Service Providers, Outsourcing-Modelle, kleine Startups, etablierte Unternehmen, die in den Legal-Markt hineindrücken, aus allen Bereichen. Also die Komplexität, die diese Domäne ausgesetzt ist und ausgesetzt sein wird die nächsten Jahre, das das ist enorm. Ja? Also umso wichtiger ist es jetzt, dass gewisse Grundpfeiler für uns alle einfach gleich glatt gezogen werden. Und deswegen nochmal ein Plädoyer sozusagen für den Artikel, einfach weil es hier auch wunderbar reinpasst inhaltlich.
Danke. Ja, ich denke auch, also gerade was du meinst, ist total entscheidend. Und was aber auch die Offenheit und letztendlich die Member Attraction der Plattform angeht, und da sind wir jetzt bei den Grundprinzipien, wie man eine Plattform baut wieder, worüber ich geschrieben habe. Es ist einfach ganz entscheidend, dass die Plattform jeglicher Art für den User, welch auch immer er ist, einen Mehrwert darstellt, also ein Value provided. Und der am besten so einfach wie möglich sozusagen zu bekommen ist. Und wenn das eben zu komplex ist, zu kompliziert oder die sogenannten Workarounds, also der bisherige Weg, wie man es halt momentan löst, wenn der einfacher erscheint, wird man die Leute nicht auf der Plattform halten können oder in jeglicher digitalen Lösung, weil der Aufwand, den der User betreiben muss, viel, viel größer ist und damit der Mehrwert quasi nicht existiert. Das heißt, gerade das, was ihr verfolgt mit Dike, der kommende Plattform, ist, glaube ich, so entscheidend ist, dass man sagt, die Offenheit dieser Plattform, dieses Freemium-Modell, das ganz, ganz viel am Anfang auch kostenlos verfügbar ist, die Standards. Und halt klar, wenn es dann in den more sophisticated Bereich geht, wo es komplexer wird, selbstverständlich muss man für diese Services oder die Tools dann zahlen, das ist, glaube ich, klar. Aber dieser Initial Offering quasi zu sagen, es ist leicht zugänglich und es ist for free und es ist aber hohe Qualität. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, um am Ende auch sozusagen eine kritische Masse an Usern zu erreichen und auf die Plattform zu holen, damit die Plattform an sich auch wirklich Wert kreiert durch die Interaktion der verschiedenen Plattformteilnehmer. Also ich glaube, das wird ganz entscheidend, aber ich glaube, da seid ihr bestens aufgestellt von dem, was ihr schon berichtet habt. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie das dann in der Praxis aussehen wird. Ich freue mich jetzt schon, mich einzuloggen, wann auch immer das sein wird.
Ja, ich bin auch gespannt, wenn wir dieses Gespräch in 2 oder 3 oder 5 Jahren wiederholen.
Ja. Und wir können gerne eine Update-Series machen. Wie ist der Stand?
Genau.
Ich bin auch gerne Beta-Tester. Gerne, gerne.
Wunderbar.
Nein, so schick. Aber wie cool. Also das heißt, die nächsten Steps sind jetzt erstmal etwas abwarten, bis sozusagen die richtige Phase losgeht. Und dann geht es mit Full Power Ahead in die 3 verschiedenen Bereiche und in die Phasen. Wenn ich jetzt als Zuhörer mich informieren wollen würde, wie der aktuelle Stand ist oder generell noch ein paar Informationen mehr über Dike und die kommende Plattform, das Liquid Legal Institute haben wollen würde, wo würde ich mich am besten informieren? Online wahrscheinlich.
Also wer so ein bisschen lose mitkriegen will, was so läuft, sollte einfach bei LinkedIn uns folgen. Da posten wir sehr viel, da geben wir fast tagesaktuell Updates, was wir so machen. Wer ein bisschen mehr Zeit verbringen will, der geht auf unsere Webseite. Die ist wirklich sehr inhaltsstark. Da findet man alles, was relevant ist. Auch alte Podcasts oder auch Pressemitteilungen, die wir rausgegeben haben zu dem Thema. Da ist sehr viel. Ja, und wer es richtig machen will, der wird Mitglied und dann sieht man alles. Weil wir haben auch ein Grundprinzip der Transparenz bis an die Schmerzgrenze, sagen wir immer. Ja. Also wir wollen wirklich offenlegen, was wir machen, wer was macht. Und da haben wir unsere MS Teams-Landschaft aufgebaut und mittlerweile so aufgebaut, da sind halt alle Projekte sind da zu sehen. Man klingt sich ein, man sagt, ich bin jetzt auch da, ich würde gerne mitmachen, da wird man aufgenommen, dann arbeitet man zusammen. Also das ist einfach ein wunderbares Arbeiten und das kann ich jedem nur empfehlen. Also das ist für mich, ist das eigentlich meine berufsbegleitende Weiterbildung. kostenlos. Ja, also ich genieße das sehr.
Absolut, kann ich nur bestätigen als Member. Es ist großartig. Man kann sich wirklich sehr vielseitig entweder informieren oder auch aktiv engagieren. Und das macht, also ich finde nicht nur die Projekte inhaltlich so spannend, sondern vor allen Dingen auch den Austausch mit den anderen Members. Weil jeder letztendlich sich ja in einem Projekt engagiert, für das er irgendwo brennt. Und diese Passion, das schwappt über. Also ich finde es einfach großartig. Selbst, sagen wir mal, nur virtuell. Also ich meine, halt momentan ist es ja leider immer noch nicht so ganz alles so easy peasy, sich in Practice zu treffen. Und aber letztendlich ist das LLI ja gerade auch deshalb so toll, weil es eben nicht ortsgebunden ist, sondern wir sitzen ja jetzt auch gerade alle an unterschiedlichen Orten und nehmen diesen Podcast über Zoom auf. Und das ist halt gar kein Problem. Aber umso spannender ist es, finde ich, im Rahmen des LLIs, sich mit den verschiedensten Leuten, auch aus den verschiedenen Branchen, Unternehmensarten, auch im sozusagen Hintergründen von der Ausbildung her, sich auszutauschen und diese Vielfalt an Perspektiven, die Diversity einfließen zu lassen in jegliche Projekte. Also wie gesagt, ich als Member und auch als Vertreter des Aufsichtsrats kann es nur sehr, sehr empfehlen, sich das Liquid Legal Institute anzuschauen und natürlich selbstverständlich auch Mitglied zu werden. Bei Fragen natürlich jederzeit an uns drei wenden. Alle Links dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Und ich würde sagen, das ist eigentlich ein krönender Abschluss zu dieser wunderbaren Podcast-Folge. Ich danke euch beiden herzlich und ich glaube, wir sind alle wahnsinnig gespannt, wie es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren mit Dike und der Comet Legal Plattform weitergeht. Also vielen Dank euch beide und ganz viel Erfolg bei der Umsetzung.
Vielen Dank, Zoe.
Dankeschön. Macht's gut.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal beim Leaker Podcast. Alle Informationen und Links findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf unserer Website leaker.com. Zu guter Letzt würden wir uns wahnsinnig über eine gute Bewertung auf der Podcast-Seite freuen. Wir sind schon sehr gespannt auf die nächste Folge vom Leaker Podcast. Stay tuned!